Sukkodan. Kultur, wo unter die Haut geht. Aber das Leben von diesen Menschen ist doch nicht lebenswert.
Wir befinden uns in einer Schweizer Institution für Menschen mit schweren multiplen Behinderungen. Dieser Satz, der gehört die Leiterin dieser Institution viel. Leute flüstern ihr das zu auf Führungen durch die Institution. Sie sehen die Einschränkungen der behinderten Menschen dort und kommen zum Schluss, dass so ein Leben so doch nicht lebenswert ist. Der Tim Steiner wohnt in dieser Institution. Er ist ein junger Mensch mit Muskeldystrophie, sitzt im Rollstuhl, kann zwar reden, aber nur zwei Finger bewegen und braucht eine Magensonde, um ihn zu ernähren. Wenn man ihn fragt, ob sein Leben lebenswert ist, sagt er, ich lebe gern. In dieser Situation treffen zwei unterschiedliche Einschätzungen vom lebenswerten Leben aufeinander. Aber wer hat jetzt recht? Wer kann beurteilen, ob Tim Steiner sein Leben lebenswert ist? Und wie messen wir das lebenswerte Leben? Ja, und was wäre, wenn der Tim Steiner sagen würde, sein Leben sei nicht lebenswert? Wie gehen wir um mit dem? Ui, schwierige Fragen. Fragen zum lang grübeln, zum Hirnen, zum Bücher drüber schreiben. Genau das hat Barbara Schmitz gemacht. Sie ist promovierte Philosophin und Gastdozentin an der Uni Basel. Sie hat 2022 ein Buch herausgebracht mit dem Titel «Was ist ein lebenswertes Leben?». Das Beispiel von Tim Steiner ist eins von vielen im Buch. Beispiel von Menschen, die besonders stark mit der Frage nach dem lebenswerten Leben konfrontiert sind. Es sind Menschen mit Behinderungen, schweren Krankheiten, Demenz und Suizidwunsch. Aber auch eigene Erfahrungen von Barbara Schmitz spielen eine Rolle in ihrem Buch. Mit einem Rucksäckchen voller persönlicher Geschichten und viel philosophischem Hirnschmalz macht sie sich auf die Jagd nach dem lebenswerten Leben. Dabei begegnet sie Nazis, ihrer Tochter, falsche Vorstellungen über einen Suizid, glückliche Menschen und verschiedene Wege, wie man sich der Frage nach dem lebenswerten Leben annähern kann. Auf diesen Weg begeben wir uns mit ihr in der heutigen Sendung Subkutan. Die Philosophin Barbara Schmitz ist live im Studio zu Gast. In der nächsten halben Stunde geht es darum, was ein lebenswertes Leben ist, wer das darf beurteilen und wie die Frage nach dem lebenswerten Leben mit dem Suizid zusammenhängt. Ich begleite durch die heutige Sendung. Mein Name ist Alex Regenas. Schön, hast du eingeschaltet. Get down!
Subkutan. Kultur, von der Tour geht.
Talk.
Ich begrüße im Studio Barbara Schmitz. Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Barbara, schön, bist du da?
Hallo Alex, ich freue mich sehr, hier heute in Bern zu sein.
Barbara, es sind persönliche Gründe, die dazu geführt haben, dass du dich als Philosophin mit der Frage nach dem lebenswerten Leben auseinandersetzt. Du hast eine Tochter mit einer geistigen Behinderung und deine Schwester hat sich im Alter von 37 Jahren das Leben genommen. Wie hat sich die Frage nach dem lebenswerten Leben in ihren Fällen gestellt?
Ja, also ich glaube, die Frage nach dem lebenswerten Leben ist ja eine recht radikale Frage. Und als ich vor ein paar Jahren angefragt worden bin, ob ich einen Vortrag halten wollte über diese Frage, da hatte ich noch nie eigentlich so richtig darüber nachgedacht. Und als ich dann diesen Vortrag zugesagt habe, weil man mir irgendwie gesagt hat, ja, der ist in Davos und in einem ganz tollen Hotel und ich darf auch meine Tochter und den Hund mitbringen und so, dann stand ich da auf einmal mit dieser Frage und dann habe ich gemerkt, ja, die geht mich persönlich ganz viel an. Meine Tochter hat ein ganz seltenes genetisches Syndrom und damit geht eben eine geistige Behinderung einher. Und viele Leute denken ja, gerade bei geistigen Behinderungen, oh, das ist kein wirklich glückliches oder lebenswertes Leben mehr. Bei meiner Schwester, die Suizid begangen hat und mein Vater, der auch Suizid begangen hat, da war die Frage, glaube ich, mehr, dass die ja gedacht haben, ihr Leben ist nicht mehr lebenswert. Und ich habe mich dann gefragt, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, wo auf der einen Seite gedacht wird, Menschen mit schweren Behinderungen oder wie meine Tochter mit einer geistigen Behinderung, die haben kein lebenswertes Leben mehr und auf der anderen Seite wir so viele Suizidfälle haben, wo so viele Menschen von ihrem Leben denken, mein Leben ist nicht lebenswert. Und das, diese Spannung auch zwischen den beiden Sachen, die hat mich sehr beschäftigt und die hat mich dann noch weit über den Vortrag hinaus beschäftigt, sodass ich dann irgendwann das Buch geschrieben habe.
Mhm. Das ist jetzt... Du hast dich also wirklich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Aber was fragen wir denn da eigentlich, wenn wir nach dem lebenswerten Leben fragen? Geht es darum, wie glücklich wir sind? Oder?
Also die Frage nach dem lebenswerten Leben ist ein bisschen eine andere als die nach dem glücklichen oder dem guten oder dem erfüllten oder dem sinnvollen Leben. Und es ist auch auffällig, dass in der Philosophie vor allem über das gute und glückliche und erfüllte Leben nachgedacht worden ist oder auch noch über das würdige Leben. Während über das lebenswerte Leben hat kaum jemand nachgedacht. Und das ist eine besondere Besonderheit dieser Frage, also in den letzten Jahrzehnten jedenfalls. Und wonach wir da fragen, das ist radikaler, weil wir im Grunde danach fragen, was macht dein Leben wert, gelebt zu werden? Also eigentlich, was ist die Motivation zu leben? Warum leben? Was macht das Leben so reich, dass Menschen Ja zum Leben sagen? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht.
Mhm. Und was sind denn Bereich, wo sich die Frage stellt? Also wir haben ja jetzt im Intro haben wir gehört, Demenz, Suizid, behinderte Krankheit, hast du erwähnt. Warum stellt sich denn gerade dort die Frage so stark?
Ja, also ich glaube, jeder Mensch begegnet mal dieser Frage im Laufe seines Lebens. Vielleicht hat der eine jemanden im Pflegeheim, den Vater oder so, und denkt, mein Gott, ist das Leben bei so schwerer Demenz wirklich noch lebenswert? Oder man bekommt eine sehr schwere Krankheit und fragt sich, ja, ist mein Leben jetzt noch wert, gelebt zu werden? Oder man bekommt während einer Untersuchung zur pränatalen Diagnostik die Nachricht, ja, das Kind wird wahrscheinlich eine Behinderung haben. Dann stellt sich für viele Eltern die Frage, ja, wird dieses Kind denn ein lebenswertes Leben haben? Das sind alles ein bisschen Situationen, in denen man besonders herausgefordert ist. Also das sind Situationen, natürlich kann man sich die Frage auch so stellen, aber in diesen Situationen, da wird man quasi zu einer Antwort gezwungen. Also man muss quasi wie eine Antwort geben und dann steht sehr viel auf dem Spiel für einen selbst. Und darum hat mich besonders beschäftigt irgendwie, was denken Menschen, die in solchen Situationen sind, über diese Frage.
Mhm. Du hast ja dann auch verschiedene Menschen, die in solchen Situationen sind, befragt. Aber was ist es denn? Haben die Menschen können dir eine Antwort darauf geben, was das lebenswerte Leben ist? Oder wer müssen wir überhaupt fragen, um herauszufinden?
Also man kann natürlich eigentlich jeden erstmal fragen und was man dann so an Antworten kriegt, das ist so, ja, also die meisten nennen Familie oder Freunde oder Autonomie oder Gesundheit oder Humor oder Naturerfahrung und natürlich ganz viele Liebe. Also die Antworten auf die Frage, was macht dein Leben lebenswert, die ähneln sich erstmal. Und das geht wahrscheinlich auch den HörerInnen hier so, dass die irgendwie, dass ihnen ähnliche Sachen eingefallen sind. Jetzt, wenn wir aber Menschen fragen, die besonders herausgefordert sind, die haben oft nochmal einen speziellen Blick auf die Welt. Und wenn wir die fragen, ist das Leben lebenswert, zum Beispiel, wenn man eine sehr schwere Einschränkung hat? Und was macht das Leben dann lebenswert, wenn vielleicht manche dieser Elemente, die ich gerade genannt habe, nicht mehr einfach so da sind? Also wenn Gesundheit zum Beispiel nicht mehr einfach so vorhanden ist, sondern man vielleicht eine schwere chronische Krankheit hat. Was macht das Leben dann noch lebenswert? Und das ist im Grunde ein Weg, uns zu fragen, was ist eigentlich das Wesentliche und das Wichtige im Leben?
Mhm. Was ist das Wichtige im Leben? Da nehme ich an, muss man ganz persönliche Gründe finden für sich, oder?
Ja, und doch ähneln sich die Antworten dann. Also, und doch lässt sich eine Menge rausfinden. Und ich glaube, man kann auch eine Menge lernen von Menschen mit Behinderung, von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, von Menschen, die eine schwere chronische Krankheit haben. Also von all denen, die irgendwie in diesen besonderen Situationen sind. Ich glaube, von denen können wir alle eine Menge lernen, weil die gewissermaßen nochmal einen unverstellteren Blick auf manches haben. Wir sind natürlich alle ja sehr oft mit allen möglichen Dingen beschäftigt und nehmen alles Mögliche wichtig. Und in solchen Situationen, da kommt das wirklich Wichtige noch mal ganz anders zum Vorschein.
Aber wenn du sagst, dass sich Gründe irgendwie ähneln, heisst das, dass wir könnten wie eine Liste von diesen Gründen zusammenstellen, wo man sagt, okay, das sind so die Bedingungen, die man erfüllt sind, für ein lebenswertes Leben? Also könnte man das irgendwie so objektiv fassen?
Nein. Also ich glaube, man kann unterscheiden. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten, wie man auf diese Frage nach dem lebenswerten Leben reagieren kann. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, man versucht Kriterien aufzustellen. Also naja, was stellen Menschen da auf? Also sowas wie Sprachfähigkeit oder Bewusstsein oder Autonomie in irgendeiner Form. Aber alle diese Ansätze haben, glaube ich, das Problem, dass sie ethisch fragwürdig sind. Denn sie führen dazu, dass man irgendwie sagt, okay, wer das diese Eigenschaft nicht hat, also wer jetzt vielleicht nicht Sprachfähigkeit hat oder was nicht bestimmte Arten von Autonomie, also zum Beispiel mit einer Magensonde ernährt wird oder etwas anderes, der hätte dann kein lebenswertes Leben mehr. Und das wäre eine sehr gewichtige Schlussfolgerung, die wir da machen würden. Das heißt, ich denke, über so Kriterien kann das nicht gehen. Eine zweite Möglichkeit, die man hätte, ist, dass man sagen würde, jedes Leben ist lebenswert. Das sagen viele Religionen. hängt auch damit zusammen, dass man sich denkt, dass Gott das Leben geschaffen hat und darum natürlich das Leben schon per se lebenswert sein muss oder sein kann. Diese Sicht gehört, glaube ich, eher zu den Religionen als zur Philosophie, weil wir in der Philosophie natürlich versuchen, ohne einen Schöpfergott erstmal auszukommen. Die dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, ja, man nimmt einfach die subjektiven Urteile der Leute ernst. Also man versucht das nicht objektiv, sondern man sagt, okay, wir versuchen erstmal zuzuhören, was sagen uns Menschen über das lebenswerte Leben. Und das ist der Weg, den ich dann gewählt habe.
Mhm. Du hast jetzt gerade drei verschiedene Ansätze aufgezeigt, wie man an die Frage herangehen kann. Ich möchte nochmal zurückkommen zum ersten, wo du gesagt hast, der Versuch, das irgendwie objektiv zu fassen oder eine Liste von Fähigkeiten aufzustellen. In deinem Buch erwähnst du, dass man das in der Vergangenheit auch schon versucht hat. Was hat das für Konsequenzen gehabt?
Ja, das hat schreckliche Konsequenzen. Also es ist tatsächlich etwas, was schon sehr alt ist. Also in der Philosophie findet sich das schon bei Platon und Aristoteles. Also bei Platon heißt es, wer aber an der Seele missraten ist, den sollen sie töten. Und bei Aristoteles wird gefordert, dass keine verkrüppelte Geburt aufgezogen werden soll. Also sehr drastische Aussagen über Menschen mit Behinderung. Das zieht sich dann so ein bisschen durch die Philosophiegeschichte, taucht immer mal wieder auf und wird dann aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts besonders populär gemacht. 1920 erscheint in Deutschland ein Buch, geschrieben von einem Psychiater und einem Strafrechtler, also einem Juristen. Die zusammen haben ein Buch geschrieben, das heißt die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Und darin stellen sie die These auf, ja, es gibt bestimmte Formen von lebensunwerten Leben. Und wer ein solches unwertes Leben hat, der ist im Grunde froh darum, wenn wir ihn töten. Also da wird im Grunde die These erhoben, wer das und das Kriterium, also zum Beispiel Bewusstsein und Sprachfähigkeit, nicht erfüllt, dessen Leben ist nicht lebenswert. Und das bedeutet dann auch, wir tun besser daran, ihn zu töten. Und auf dieses Buch genau haben sich dann die Nationalsozialisten berufen. Also die haben irgendwie dieses Buch im Grunde zum Ausgangspunkt genommen für ihre Theorie über sogenanntes lebensunwertes Leben und haben im Zuge dessen dann 200 bis 300.000 Menschen getötet. Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Störungen, Menschen mit diversen Krankheiten. In der Idee, dass sie gesagt haben, wer ein lebensunwertes Leben hat, der ist besser dran, wenn er nicht mehr lebt. Und das sind natürlich ganz grausame Tötungen, die da passiert sind und ein ganz großes Unrecht. Und ich denke, jeder, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt, muss sich damit auch unbedingt auseinandersetzen und muss sich diese Geschichte angucken und muss sagen, was können wir daraus lernen? Im Übrigen noch als Randbemerkung, ich bin der Sache mal nachgegangen, wie das eigentlich in der Schweiz war. Und in der Schweiz gab es natürlich keine Tötungen in dem Sinn, aber es gab tatsächlich in den 20er Jahren auch hier in Bern im Großen Rat einen Vorstoß, man solle Menschen mit Behinderung im Namen des lebensunwerten Lebens töten. Der ist da nicht durchgegangen, aber man sieht daran, wie weit verbreitet dieses Gedankengut in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war.
Oh, okay, also der objektive Ansatz ist dann voll recht abschreckend so. Hält man fest, du versuchst irgendwie über einen subjektiven Zugang die Frage anzugehen, also dass nur die Person, der das Leben gehört, kann sagen, ob ihr Leben lebenswert ist. Das heisst, wir müssten im Beispiel vom Anfang mit Tim Steiner müssten wir sagen, dass man auf ihn muss hören, wenn man die Frage fragt, oder?
Auf jeden Fall. Alles andere ist ethisch nicht zulässig. Also zu sagen, Tim hat kein gutes Leben, weil er fast vollständig gelähmt ist, das wäre das Absprechen des Lebensrechts für Tim. Also, und interessanterweise hat man auch in der Literatur mittlerweile oft beschrieben, dass Menschen mit Behinderung die Lebensqualität und den Wert ihres Lebens sehr viel höher einschätzen, als das Außenstehende tun. Man nennt das auch Behinderungsparadox. Also die Außensicht und die Innensicht gehen über das lebenswerte Leben oft eklatant auseinander. Und dann müssen wir, wenn Tim sagt, er lebt gerne, also das ist ja Ausdruck von, ich habe ein lebenswertes Leben, das unbedingt ernst nehmen und sogar sagen, ja, was können wir davon lernen? Was kann uns der Tim beibringen über das lebenswerte Leben. Also von daher denke ich, wir müssen da unbedingt die Innensicht ganz stark machen.
Mhm. Wie man denn aus dieser Innensicht heraus beurteilt, ob das Leben lebenswert ist und was man lernen kann vielleicht vom Tim, das schauen wir dann auch im zweiten Teil vom Talk. Zuerst gibt es noch eine kleine Musikpause. Wir hören das Lied «Nobody's Empire». Der Sänger von diesem Lied hat das Lied geschrieben in einer Zeit, in der er schwer krank war und erzählt darin, was ihm dann Freude und Hoffnung bereitet hat.
was reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But at sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw. And my father lifted me up there. Took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell. And she put out her arm. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along. Cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away. And they locked me up for my own good. But I didn't mind, cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn. And the quiet hum of a business. Let me die all a while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know.
Willkommen zurück, du hörst Subkutan. Heute im Talk mit der Philosophin Barbara Schmitz geht es um die Frage, was ein lebenswertes Leben ist. Im ersten Teil des Talks haben wir gehört, dass jede Person selber beurteilen muss, ob ihr Leben lebenswert ist. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum man das finden kann. Barbara, in deinem Buch erzählst du vom Karl-Heinz Pantke. Der Herr Pantke hat das Locked-In-Syndrom, ein Syndrom, das nach einem Schlaganfall so ziemlich den ganzen Körper gelähmt wird. Wo du ihn nach dem lebenswerten Leben fragst, sagt er den wunderbaren Satz. Sehen Sie, wenn man Locked-In bekommt, wird einem alles genommen. Und dann erkennt man, welchen Wert das Leben selbst hat. Was meint er damit?
Ja, also ich fand das damals eine sehr starke Aussage von dem Herrn Pantke, der übrigens auch sehr viel Humor hatte. Der wohnte im dritten Stock in einem Altbau. Und er kann ja kaum laufen, also nur sehr mühsam irgendwie hat er das wiedergelernt, nachdem er Locked-In bekommen hat. Und er braucht ungefähr 2 Stunden hoch bis zu seiner Wohnung. Und dann hat er zu mir gesagt, na, ich will es mir ja nicht so einfach machen. Also er ist ein sehr humorvoller Mensch auch gewesen, der mir dann auf die Frage, ja, was macht sein Leben lebenswert mit einer sehr schweren Beeinträchtigung, eben genau diesen Satz gesagt hat. Also das Leben selbst. Das kann zum einen sowas bedeuten, wie das Leben an sich einfach schon einen Wert hat, den wir aber natürlich oft nicht sehen. Herr Pantke hat damals noch hinzugefügt, das ist ein Wert, der in unserer Gesellschaft meistens nicht gesehen wird. Also dass das etwas ist, was wir gesellschaftlich irgendwie verdrängen, weil wir so stark mit anderen Dingen, mit Leistungen und so etwas beschäftigt sind, dass wir vergessen, was für einen Wert Leben selber schon haben kann. Man könnte das dann auch noch anders verstehen im Sinne von, dass Herr Pantke eine besonders starke Resonanz mit der Wirklichkeit hat. Es gibt ja so Theorien, die irgendwie sehr stark betonen, dass wir mit der Wirklichkeit Resonanz erleben können. Und in dem Sinn könnte man es auch noch verstehen. Man kann es auch so verstehen, dass er natürlich irgendwie, dass es ihm gelungen ist, diese Behinderung als Teil von sich selbst zu verstehen. Also eine Art Adaptionsprozess zu machen, der irgendwie was anderes ist, als wir es normalerweise so kennen. Also manche Menschen denken ja, Adaption ist sowas wie, na egal was mir passiert, es geht mir dann schon irgendwie wieder gleich gut. Also da denken die Leute manchmal so an Lottogewinner, die irgendwie nach 3 Jahren wieder genauso glücklich sind wie vorher. Und dann denkt man, naja, man hat so eine Glückslinie, zu der kehrt man immer zurück oder so. Aber ich glaube, was Herr Pantke eigentlich zeigt, ist, Adaption bedeutet viel mehr mit Einschränkungen umgehen, mit Schwächen umgehen, das Leben selbst irgendwie erfahren zu können, auch wenn es ganz nicht mehr so ist, wie man am Anfang dachte, wie es mal sein sollte. Also der war ja 37 Jahre alt, als er dieses Locked-In-Syndrom bekommen hat. Sehr schön fand ich auch eine Aussage einer anderen Frau, die ich im Rahmen dieses Buches befragt habe. Die war mit Ende 20 von einem Hochhausdach gesprungen, war Sportlehrerin gewesen und hatte das überlebt. Also sie hatte Suizidabsichten gehabt, hat das überlebt, saß aber hinterher auch im Rollstuhl. Und die hat zu mir gesagt, früher wollte ich stark sein, gesund sein und in allen Situationen funktionieren. Heute sind Beziehungen, Offenheit, Toleranz, Humor und persönliche Entwicklung wichtige Werte geworden. Das heißt, man sieht auch, dass die Menschen andere Werte entwickeln, wenn ihnen eine Behinderung widerfährt oder sie eine schwere chronische Krankheit haben und dass darin dann auch eine Chance liegt, das Leben nochmal neu zu betrachten.
Also das heißt, die Auseinandersetzung mit der Frage, was ein lebenswertes Leben ist, kann auch ein Weg sein, einem seine Vorstellungen darüber zu ändern und so.
Genau. Genau, das irgendwie, das nochmal zu hinterfragen. Was waren meine? Vielleicht hat man sehr stark Leistungswerte, die einem gesellschaftlich vermittelt werden. Und durch so ein, wenn man in so eine besondere Situation kommt, dass man auf einmal merkt, nein, halt, es gibt ja ganz andere Werte, die sind viel wertvoller. Und für sehr viele von ihnen sind dann persönliche Beziehungen sehr viel wertvoller, als sie es vorher waren.
Mhm, du hast jetzt gerade angesprochen, dass die Gesellschaft auch eine Rolle spielt, was wir für Vorstellungen haben. Wie nimmt die Gesellschaft Einfluss auf das, auf unsere Einstellungen?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, wie Gesellschaft auf diese Urteile des lebenswerten Lebens wirkt. Und zwar zum einen schafft Gesellschaft natürlich würdige Bedingungen dafür, dass Menschen überhaupt ihr Leben als lebenswert beurteilen können. Also wer auf der Straße lebt und nicht genug zu essen hat, der wird sein Leben nur ganz schwer als lebenswert erleben können. Das heißt, Gesellschaft schuldet es Menschen, Bedingungen zu schaffen, dass sie ein lebenswertes Leben haben können. Das, denke ich, ist erstmal was ganz Wichtiges. Dann das Zweite, was Gesellschaft aber auch quasi so indirekter tut, ist, dass sie so unsere Vorstellungen darüber formt, was ist wichtig für ein lebenswertes Leben. Sehr viele Leute sagen Dinge wie, wenn ich nicht mehr selbstständig essen kann, wenn ich nicht mehr selbstständig laufen kann, wenn ich nicht mehr sprechen kann, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Und das, glaube ich, sind gesellschaftlich geformte Vorstellungen. Also da sieht man im Grunde so eine gewisse Vorherrschaft der Autonomie. Also, dass in unserer Gesellschaft Autonomie und Freiheit so als wichtigste Werte gesehen werden, die irgendwie dazu führen, dass wir das überbetonen. Und dass dadurch dann Lebensformen, in denen wir abhängiger von anderen sind, wie wir ja auch im Alter sind oder so, dass die dadurch in den Hintergrund geraten und vernachlässigt werden oder als minderwertig angesehen werden oder so. Und das, denke ich, ist einfach ein Fehler. Und da können wir ganz viel lernen von Menschen, die in solchen Situationen sind und dann sagen, ja, mein Leben ist lebenswert, obwohl ich nicht mehr völlig autonom bin. Noch dazu ist niemand je völlig autonom.
Das heißt, es braucht irgendwie so die Werteverschiebung. Aber wie macht man denn die Werteverschiebung? Wie löst man sich von gesellschaftlichen Vorstellungen über das lebenswerte Leben?
Ich denke, indem man die immer mal wieder hinterfragt und indem man auch mit Menschen spricht, die da vielleicht eine besondere Sicht drauf haben, weil sie irgendwie besonders herausgefordert sind, eine Antwort zu finden. Ich denke, das ist ein Prozess, den man sich immer wieder auch selbst klar machen kann, auch indem man sich selbst fragt, ja, was ist jetzt eigentlich das wirklich Wichtige und ist das, was mich jetzt so beschäftigt, ist das wirklich das, was für mein lebenswertes Leben wichtig ist oder vielleicht auch gar nicht?
Wie ist es denn, wenn man sich auseinandersetzt mit der Frage, ob sein Leben lebenswert ist und was jetzt wichtig ist? Was ist, wenn man dann zum Schluss kommt, mein Leben ist nicht lebenswert und möchte Suizid begehen? Wie gehen wir um mit, als Gesellschaft mit solchen Menschen?
Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Also jetzt könnte man ja denken, irgendwie, wenn ich sage, das ist man gibt subjektive Antworten auf diese Frage, dass wenn jemand sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, dann heißt das wie ja, das ist nun mal eben dann so und jetzt müssen wir der Person vielleicht helfen, dass sie nicht mehr lebt oder so. Und das, glaube ich, ist falsch. Ich glaube, in gewisser Weise gibt es keine richtige Parallelität zwischen dem, dass ein Mensch sagt, mein Leben ist lebenswert und mein Leben ist nicht lebenswert. In beiden Fällen müssen wir zwar mit Respekt reagieren und müssen sagen, wenn jemand sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, dann können wir das nicht von außen berichtigen und können sagen, naja, du irrst dich da einfach. Aber ich denke, wir sind in dem Fall trotzdem zu einer ganz anderen Art von Hilfe verpflichtet. Also wenn jemand sagt, mein Leben ist nicht lebenswert, dann sollten wir fragen, warum? Was ist der Grund? Und wie können wir dir helfen, dass es wieder lebenswert ist? Also wenn ein alter Mensch, der vereinsamt ist, sagt, sein Leben ist nicht lebenswert, dann sollten wir sagen, wie können wir diesem Menschen helfen, dass er es nicht mehr als einsam erlebt? Welche gesellschaftlichen Bedingungen können wir ändern? Und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Schritt, der oft verkannt wird, weil man denkt, naja, wenn die Leute das selber sagen, dann müssen wir das einfach so annehmen, während wir da eigentlich eine viel größere Verantwortung als Gesellschaft haben, zu sagen, aber wir müssen das Leben versuchen, wieder lebenswert zu machen, dieser Menschen. Es wird uns vielleicht nicht immer gelingen, aber wir sollten es zumindest versuchen.
In dem Buch schreibst du, dass gerade dort, wenn es darum geht, das Leben von einer Person wieder probieren, lebenswert zu machen, Hoffnung eine ganz grosse Rolle spielt. Wie hängt das zusammen?
Ja, also ich glaube, dass die Menschen hoffen können, ist eigentlich was ungemein Wichtiges für den Menschen, weil vielleicht jeder mal in eine Situation kommt, wo er denkt, mein Leben ist nicht lebenswert. Also das kann bei manchen ja schon einfach ein ganz schwerer Liebeskummer sein oder so. Und dann ist die Sache, ja, was hilft uns dann, wenn wir denken, unser Leben ist jetzt nicht lebenswert? Und was uns dann hilft, ist der Gedanke, aber das kann sich wieder ändern. Ich weiß zwar nicht wie und wann und wodurch, aber es kann sein, dass es wieder lebenswert wird. Und das genau ist eigentlich Hoffnung. Hoffnung heißt nicht, ich weiß das mit Sicherheit und ich erwarte das ganz bestimmt und ich weiß auch genau, was zu tun ist, sondern Hoffnung heißt, ich richte mich so in die Zukunft mit dieser Einstellung der Hoffnung und hoffe, dass es sich eines Tages durch irgendwelche Umstände ändert und ich plötzlich weiß, ja, jetzt ist das Leben wieder reich und gut.
Hoffnung ist ein schönes Stichwort. Ich möchte gerade abschließen noch mit einer hoffnungsvollen Frage. Barbara, du hast dich jetzt so lang und intensiv mit dieser Frage nach dem lebenswerten Leben auseinandergesetzt. Was ist für dich ein Grund, warum dein Leben lebenswert ist?
Also ganz sicher die Beziehung zu meiner Tochter, meine Arbeit, die ich mache, draußen in der Natur zu sein, meine Freunde. Also es gibt ganz vieles, was das Leben lebenswert macht. Und ich versuche mir auch immer wieder, glaube ich, so deutlich zu machen, Leben an sich ist schon etwas enorm Wertvolles. Und wir sollten Sorge dafür tragen, dass wir das gut weitergeben können.
Das ist doch ein mega schönes Schlusswort. Barbara, vielen Dank, bist du da gewesen.
Es hat mir Spaß gemacht. Danke, Alex.
Get down! Get down.
Subkutan. Kultur. Wunderschulgrad.
Talk.
Das ist der Talk mit der Barbara Schmitz. Sie ist Philosophin und Gastdozentin an der Uni Basel. Falls du den Talk nochmal möchtest nachhören, dann kannst du das auf allen Podcast-Apps oder auf unserer Webseite rabe.ch/subkutan. Nächste Woche bei Subkutan reden wir mit Leuten, die dafür sorgen, dass die Strassen, Züge und Teller sauber sind. Wir begleiten unter anderem die Berner Strassenreinigung, die jeden Morgen kiloweise Abfall zusammensammelt. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Alex Regenass.
Rabe.
Fun on Air.